Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 23. Vers der Sure 42, Shura.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Zalikal ladhi yubashshiru
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Dies ist das, was Gott denen, die ihm dienen, die glaubend wurden und gute Werke tun, verheißen hat. Sprich, kein Königreich möchte ich von euch für meine Mission, nur eure Freundschaft für die mir Nahestehenden. Wer immer Gutes tut, dem werden wir es mehren, denn Gott ist verzeihend und wird es reichlich danken.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 26. Dezember 2020, gleich dem 6. Day 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag ILEP, die Softpower-Strategie im Irak. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Das geehrte Revolutionsoberhaupt gratuliert zum Jahrestag der Geburt von Jesus Christus. Iranische Regierung bemüht sich um Neutralisierung von Sanktionen. Bereitschaft von 27.000 Menschen zur Einnahme von in Iran hergestelltem Corona-Impfstoff. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Das geehrte Revolutionsoberhaupt gratuliert zum Jahrestag der Geburt von Jesus Christus. Das geehrte Revolutionsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei hat in einer Botschaft, die in Englisch auf Twitter veröffentlicht wurde, allen Christen in Iran und in der Welt zum Jahrestag der Geburt von Jesus Christus gratuliert. Auch Präsident Hassan Rouhani, Außenminister Mohammad Javad Zarif und Parlamentspräsident Mohammad Borger Ghalibov haben am Donnerstag in getrennten Botschaften den Staats- und Regierungschefs der christlichen Welt zum Jahrestag der Geburt von Jesus Christus und zum Beginn des neuen Jahres 2021 gratuliert. Iranische Regierung bemüht sich um Neutralisierung von Sanktionen. Die iranische Regierung arbeitet laut dem Präsidenten Hassan Rouhani von Moment zu Moment daran, die unterdrückenden US-Sanktionen zu neutralisieren. Jedes Mal, wenn Geld ins Land transferiert und Ware exportiert werde, würden Stunden dafür gekämpft, sagte Rouhani heute in einer Sitzung des Nationalen Stabs zur Bekämpfung des Coronavirus in Teheran. Rouhani wies auf die US-Sabotage beim Kauf von Coronavirus-Impfstoff hin und sagte, die USA haben es schwierig gemacht, den Coronavirus-Impfstoff zu kaufen, und die anti-iranischen Medien verbreiten jeden Tag Lügen. Wo es einen sicheren Impfstoff gebe, den das Gesundheitsministerium bestätige, werde die Regierung den Impfstoff sicher kaufen, versprach der iranische Präsident. Mit Hinweis auf die Entdeckung einer neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien und in einigen europäischen Ländern erklärte Rouhani, eine Quarantänepflicht müsse für die Reisenden aus Europa verhängt werden, um den Ausbruch der neuen Variante vom Coronavirus zu verhindern. Der iranische Präsident wies zudem auf die Erfolge Irans bei der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hin und erklärte, auch Iran habe auf diesem Gebiet große Schritte gemacht, die nicht weniger erfolgreich seien als die in anderen Ländern. Das Coronavirus habe alle Lebensbereiche, darunter Gesellschaft, Kultur, Sport, Wirtschaft, Wissenschaft, Ausbildung, Beruf und Export, in allen Ländern beeinträchtigt, so der iranische Präsident weiter. Bereitschaft von 27.000 Menschen zur Einnahme von in Iran hergestelltem Coronavirus-Impfstoff. Laut Angaben des Pharmaunternehmens Shafar Pharmed sind 27.000 Menschen bereit zur Einnahme von in Iran hergestelltem Corona-Impfstoff. In nur 3 Tagen nach Beginn der Registrierung für den Test des iranischen Corona-Impfstoffs meldeten sich mehr als 27.000 Menschen freiwillig. der erste iranische Corona-Impfstoff, der von der Shafa Pharma Company hergestellt wurde, nachdem er Tierversuchen und einer Registrierung bei der Weltgesundheitsorganisation unterzogen war, hatte bereits die erforderlichen Genehmigungen vom iranischen Gesundheitsministerium erhalten. Er ist in der Phase der Tests am Menschen eingetreten. Diese Tests werden ab nächster Woche in 3 Schritten durchgeführt. Zuvor hatte Kianush Jahanpour, Sprecher der iranischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde, angekündigt, der iranische Corona-Impfstoff steht auf der Impfstoffliste der WHO und 8 weitere warten auf die Registrierung durch die WHO. Jahanpour fügte hinzu, fast alle möglichen Strategien zur Erlangung des Covid-19-Impfstoffs im Iran haben die Laborproduktionsphase durchlaufen. Irans Revolutionsgarde USA werden 2 weitere Ohrfeigen verpasst. Vor dem Hintergrund der Ermordung des Kommandeurs der Al-Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden hat der Stellvertreter der Garde von Vergeltung als weiter bestehende feste Absicht gesprochen. Wenige Tage vor dem Jahrestag der Ermordung des Kommandeurs der Al-Quds-Brigaden General Qasem Soleimani sagte General Mohammad Hejazi, Vizekommandeur der Revolutionsgarden der Islamischen Revolution, am Freitag in einer Rede vor Journalisten in Teheran, General Soleimani ist ein seltenes Phänomen, das nicht nur im Herzen des iranischen Volkes, sondern auch im Herzen der Menschen in der Region, das heißt in Ländern wie dem Irak, Syrien, dem Libanon, Afghanistan und anderen sitzt. Er fügte hinzu, sicherlich sei seine Aktion in den Al-Quds-Brigaden wirkungsvoll gewesen und die Leute hätten einerseits die Wildheit des IS und anderer Terrormilizen und andererseits die mutigen Taten von General Soleimani bei der Niederschlagung dieser Terroristen gesehen. Die Leute hätten das Gefühl, dass jemand die Bedrohung von ihnen entfernt. General Hejazi erinnerte ferner an die prachtvolle Beerdigungszeremonie von General Soleimani und betonte, die glorreiche Beerdigung war eine Belohnung für die Dienste von General Soleimani und ein starker Schlag gegen die globale Arroganz. Diese Beerdigung habe ihnen gezeigt, dass die Völker und insbesondere das iranische Volk nicht nur den Forderungen und dem Willen der Amerikaner widersprachen, sondern sie hätten damit auch ihren Protest ausgedrückt. Er wies dann auf die Rede des geehrten Oberhaupts der Islamischen Revolution, gerichtet an den Stab zur Abhaltung des Jahrestages des Märtyrertodes von General Soleimani hin und sagte, das geehrte Revolutionsoberhaupt habe gesagt, dass der Weltarroganz bislang 2 Ohrfeigen verpasst worden seien, die eine sei die Beerdigungszeremonie und die zweite die Bombardements der US-Militärbasis Ain al-Assad im Irak. Das sei etwas gewesen, was seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht der Fall gewesen sei, ohne dass sich die USA gewagt hätten, darauf zu antworten. General Hejazi fügte hinzu, die letzte Ohrfeige werde der Rausschmiss der US-Truppen aus der Region sein. Das seien jedoch alles politische Schritte gewesen und die harte Vergeltung werde noch kommen, bekräftigte der iranische General. Diese harte Vergeltung werde den Auftraggebern und den Tätern gelten. Wenn und wie das passiert, hänge von Umständen ab. Der Kommandeur der Al-Quds-Brigade der iranisch-islamischen Revolutionsgarden, General Qasem Soleimani, wurde am 3. Januar 2020 ermordet. Er war auf offizielle Einladung im Irak eingetroffen. Der Vizekommandant der irakischen Volksverteidigungskräfte, Abu Mahdi al-Mohandes, und 8 weitere Begleiter kamen ebenfalls bei diesem US-Drohnenangriff in der Nähe des Bagdader Flughafens ums Leben. Papst Franziskus warnt vor Notlage der vom Krieg zerrissenen Kinder in Irak, Syrien und Jemen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche warnte, dass die Gesichter syrischer, irakischer und jemenitischer Kinder, die einen hohen Preis für den Krieg zahlen, das menschliche Gewissen erwecken müssen. Papst Franziskus, das Oberhaupt der katholischen Kirche, sagte am Freitag in einer Weihnachtsbotschaft, Kinder auf der ganzen Welt, insbesondere in Syrien, im Irak und im Jemen, zahlten weiterhin einen hohen Preis für den Krieg. In seiner Weihnachtsbotschaft forderte das Oberhaupt der katholischen Kirche auch die globale Einheit, um den von Konflikten und humanitären Krisen betroffenen Nationen zu helfen. In seiner Weihnachtsbotschaft gedachte er außerdem den vielen Leidenden auf der Welt und spendete den päpstlichen Segen Urbi et Orbi. Sich mit der Gewalt und der Ungerechtigkeit abfinden, würde bedeuten, die Freude und die Hoffnung von Weihnachten zurückzuweisen, sagte Franziskus. Papst Franziskus betonte auch das Problem der Gesundheit und die Notwendigkeit, den Covid-19-Impfstoff allen zur Verfügung zu stellen und kritisierte ferner Länder, die den Corona-Impfstoff als Instrument einführen und einsetzen wollten. Der weltkatholische Führer sagte auch, das Coronavirus kenne keine Grenzen und die Versuche einiger Länder, Impfstoffe an sich zu reißen, sowie deren selbstsüchtiges Verhalten führten dazu, dass der Impfstoff das abgesteckte Ziel nicht erreiche. Im Schatten des Coronavirus und unter gesundheitlichen Einschränkungen fanden am Freitagabend in vielen Ländern und im Vatikan Heiligabendfeiern statt. Papst Franziskus hielt die Zeremonie im Petersdom im Vatikan und in Anwesenheit von 200 Christen unter Einhaltung der Gesundheitsprotokolle ab. Israelische Kampfjets greifen eine Rehabilitationsklinik und ein Kinderkrankenhaus im Gazastreifen an. Kampfflugzeuge des israelischen Regimes haben am Freitagabend 9 Luftangriffe gegen den belagerten Gazastreifen durchgeführt und dort eine Rehabilitationsklinik und ein Kinderkrankenhaus angegriffen. Dabei wurden 2 Zivilisten, darunter ein Kind, verletzt. Die islamisch-palästinensische Widerstandsbewegung Hamas verurteilte die Attacke gegen die Rehabilitationsklinik und das Kinderkrankenhaus im Gazastreifen. Der Hamas-Sprecher Hazem Rassem sagte heute als Reaktion darauf, das zionistische Regime beharre auf Verbrechen gegen die Palästinenser. Die Armee des zionistischen Besatzerregimes hätte den Gazastreifen brutal angegriffen. Dieses Verbrechen werde aber den Willen des palästinensischen Volkes nicht brechen und es werde weiterhin für die Erlangung seiner Rechte kämpfen, fügte der Hamas-Sprecher hinzu. Die Angriffe des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen hätten laut Rassem Angst und Panik unter zivilen Kindern ausgelöst und dies sei eines der Ziele des Besatzerregimes. Das Militär des israelischen Regimes behauptete in einer Erklärung, dass seine Kampfflugzeuge am Freitagabend mindestens 3 Ziele der Hamas getroffen hätten, darunter einen Militärposten, eine Fabrik, in der angeblich Raketen hergestellt würden, sowie eine unterirdische Anlage. Das Militär des israelischen Regimes behauptete, die Luftangriffe seien eine Reaktion auf Raketenangriffe aus dem Gazastreifen gewesen. Die Kampfjets, Drohnen und Hubschrauber des israelischen Regimes haben in den letzten Monaten mehrmals verschiedene Teile des Gazastreifens angegriffen. Dieses Regime beschuldigt die Widerstandsgruppen immer wieder, Raketen abzufeuern. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit wolkenlos bei Temperaturen um 1 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 8 Grad, Mashhad minus 2 Grad, Esfahan minus 2 Grad, Shiraz 2 Grad und Bandar Abbas 16 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 25.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Seit Mittwoch vergangener Woche gilt in Deutschland ein harter Lockdown. Wie effektiv waren die bisherigen Maßnahmen und wie geht es weiter? Darüber sprachen wir mit Dr. Yavuz Özoguz, einem deutsch-türkischen Islamexperten. Heute hören Sie den 2. Teil des Interviews.
Angesichts der Tatsache, dass sich die Deutschen derzeit in den Weihnachtsferien befinden, das heißt, sich auch innerhalb ihrer Häuser, ihrer Wohnungen befinden, wie ist überhaupt diese hohe Zahl an Infektionen und Toten infolge von Corona zu erklären?
Und man muss natürlich dazu sagen, dass die Weihnachtsferien erst gestern begonnen haben und insofern die allerneuesten Zahlen diesbezüglich haben wir noch nicht. Aber jetzt muss man auch Folgendes sagen: Bis zu den Weihnachtsferien gab es die Beschränkungen, die ich eben gesagt habe, und jetzt in 3 Tagen beginnen die auch wieder. Das heißt, 5 Personen aus 2 Haushalten maximal. Aber zu den Weihnachtsferien haben selbst die Politiker erkannt, dass sie dieses Gesetz so oder diese Verordnung so nicht aufrechterhalten können und haben eine gewisse Lockerung gemacht. Das heißt, es durften dann 4 Personen zu Gast kommen aus beliebig vielen Haushalten und man selber konnte dann auch sein. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Haushalt 5 Personen hatte, konnte er 4 weitere empfangen, sodass sie dann 9 werden. Das ist in normaler Zeit und in 3 Tagen auch schon wieder nicht mehr möglich. Das heißt, diese höhere Kontaktzahl kann natürlich dazu führen, dass es dann auch mehr Infektionen gibt. Ein Faktor müssen wir, wenn wir zum Beispiel die Islamische Republik Iran mit Deutschland vergleichen, auch noch hinzufügen. Tatsächlich war es in der ersten Welle, hat es Iran schwer erwischt und Deutschland war glimpflich davongekommen. Jetzt in der zweiten Welle ist Deutschland eindeutig schwerer erwischt, aber die Länder sind nicht so ohne weiteres vergleichbar, denn wir haben einen extrem hohen Anteil an alten Menschen in Deutschland. Der ist so hoch, dass wir nicht mehr diese normale Bevölkerungspyramide haben, wie sie zum Beispiel die Islamische Republik Iran hat, wo die alten Menschen eine Minderheit bilden. Hier in Deutschland ist das nicht so. Und dadurch, dass wir sehr viele alte Menschen haben, noch dazu viele davon in Altersheimen, etwas, was man bei Muslimen als verpönt gilt, seine eigenen Eltern ins Altersheim abzuschieben. Es gibt aber in Deutschland sehr viele Altersheime und da leben diese alten Menschen auch noch alle zusammen. Und wenn dann einer von denen infiziert wird, ist natürlich das ganze Altersheim betroffen. Das haben wir hier auch schon oft gehabt. Das wiederum hat dazu geführt, dass man verboten hat, Altersheime zu besuchen. Das hat dazu geführt, dass die Alten alleine sterben mussten und die Bekannten und eigenen Kinder nicht dazukommen durften, weil es verboten war. Das wiederum hat zu Protesten geführt, dass man diese Regelung wieder aufgelockert hat. Also wir haben ein einziges Hin und Her und kein Mensch weiß so genau, wie er eigentlich damit umgehen soll.
Herr Dr. Ozogos, wie ist diese Corona-Situation innerhalb der Moscheen in Deutschland?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Die Regelung in Deutschland ist bezüglich der Kontaktbeschränkung sehr streng, aber für Gottesdienste der Juden, Christen, Muslime und andere Art von Gottesdiensten, das heißt ein echter Gottesdienst, darf unter Auflagen stattfinden. Wie sehen diese Auflagen aus? Die Auflagen sehen so aus, dass alle Mundschutz tragen. Dann muss es gewährleistet werden, dass die Besucher jeweils im 1,5 Meter Abstand stehen oder sitzen. Das heißt, Gemeinschaftsgebet ist nur mit 1,5 Meter Abstand möglich. Und natürlich muss der Raum entsprechend groß sein, dass dieser Abstand auch gewährleistet werden kann. Nun können Sie sich vorstellen, die allermeisten Moscheen in Deutschland sind beim Freitagsgebet voll. Und das geht jetzt nicht. Deswegen haben die meisten Moscheen, so zum Beispiel auch das Islamische Zentrum Hamburg, Freitagsgebete abgesagt. Es gibt nur noch eine Khutba online über Internet zu verfolgen. Aber es finden keine Freitagsgebete statt. In den kleineren Gemeinden findet sowas wie Dua Kumail, das Donnerstagsabendsgebet, oder Dua Tawassul am Dienstagabend statt. Aber nur mit Anmeldung, sodass nur eine begrenzte Zahl zugelassen werden kann und diese Auflagen erfüllt werden. Die großen Moscheen, die ganz großen, wie zum Beispiel die DİTİB-Moschee in Köln, die hinreichend Platz haben, können dann tatsächlich auch so etwas wie Freitagsgebet und Ähnliches durchführen, aber mit besagten Auflagen. Wenn ich mir die mit uns befreundeten Gemeinden anschaue, da muss ich leider feststellen, die allermeisten von ihnen mussten die Präsenzveranstaltungen absagen. Stattdessen ist man dann auf Online-Veranstaltungen umgestiegen. Als ein Beispiel, unsere Gemeinde würde bei der sogenannten Montagssitzung, das ist eine Vortragsveranstaltung, wo über islamische Themen gesprochen wird, wo ein Bruder oder eine Schwester ein theologisches Thema anspricht, und hinterher es Diskussionen gibt. Diese Veranstaltung war immer so, dass der Raum dann voll war. Das ist natürlich jetzt nicht mehr möglich und deswegen findet diese Veranstaltung nicht in den Räumlichkeiten statt, sondern online. Alle schalten sich online dazu. Wir haben ein entsprechendes Programm. Jeder sieht jeden und jeder macht das von zu Hause aus, so dass wir dann eben eine Art quasi Montagssitzung durchführen können. Das ist zwar nicht so schön, wie zusammen zu sein, weil hinterher hat man dann Tee getrunken und Kuchen gegessen und war miteinander zusammen, aber zumindest ist es eine gewisse Alternative, was übrigens bei all den negativen Auswirkungen schon einen gewissen positiven Effekt auf die Moscheen hatte. Die Moscheen, die, was Digitalisierung angeht, sehr, sehr rückständig waren vor der Corona-Krise, haben jetzt alle aufgerüstet und haben alle entsprechend Kameras, Programme und entsprechende Einstellungen in ihren Häusern vorgenommen, so dass Online-Übertragungen möglich sind. Davon werden wir inshallah auch nach der Krise, falls es überhaupt eine nach der Krise gibt, profitieren. Denn dann können Veranstaltungen, die größeres Interesse hervorrufen, dann auch bundesweit übertragen werden. Bisher war es ja immer nur so, dass die Region die Veranstaltung besuchen konnte und die Überregionalen nur davon hören konnten. Jetzt kann man das dann auch nutzen. Das heißt, diesbezüglich haben viele Gemeinden sich weiterentwickelt.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Gesagt. Sie erinnern sich an die Geschichte aus dem Masnavi von Rumi, die wir letztes Mal begonnen haben. Es ging um einen Dorfbewohner, der im Herbst und Winter in die Stadt kam, um dort zu arbeiten. Er konnte jedes Jahr bei einem Freund in der Stadt leben. Um sich für dessen Gastfreundlichkeit erkenntlich zu zeigen, hatte er ihn oftmals eingeladen, im Frühling in sein Dorf auf Besuch zu kommen. Doch der Mann aus der Stadt hatte immer unter irgendeinem Vorwand abgelehnt. So ging es einige Jahre, bis dass der Mann vom Dorf nicht mehr zum Haus seines Freundes in die Stadt kam. Einige Jahre wartete der Mann aus der Stadt vergeblich auf seinen Freund. Schließlich schlug seine Frau ihm vor, dass sie gemeinsam mit den Kindern der Einladung des Freundes aus dem Dorfe nachkommen und dorthin reisen. Das Dorf, in dem der Freund wohnte, war sehr weit entfernt. Die Familie war fast einen Monat unterwegs und es war eine beschwerliche Reise. Aber sie trösteten sich damit, dass sie sich am Ziel angelangt gut ausruhen könnten. Endlich erreichten sie das Dorf. Als sie das Haus des Freundes gefunden hatten, klopfte der Mann aus der Stadt erleichtert an dessen Tor. Der Freund sah vom Haus aus den Mann aus der Stadt, aber er machte nicht auf. Da sagte der Mann aus der Stadt zu seiner Frau und den Kindern, er hat mich nicht erkannt. Das ist ja schon einige Jahre her, dass wir uns zuletzt gesehen haben. Aber warum schließt er dann die Fensterläden? Fragte seine Frau. Er könnte doch wenigstens kommen und fragen, wer wir sind. Er hat uns ganz bestimmt erkannt. Soll das dein treuer Freund sein? Du hast immer gesagt, er sei so nett. Es wurde dunkel und der Mann aus der Stadt wurde allmählich ungeduldig. Warum macht er nicht die Tür auf? Die Nacht brach herein, aber es tat sich nichts. Sie mussten warten, bis der Mann vom Dorf aus dem Haus kommt, und so warteten sie 5 Tage. Sie übernachteten in ihrem Zelt und aßen von dem Proviant, den sie mitgebracht hatten. Am fünften Tag, es war gegen Abend, war der Mann aus dem Dorf gezwungen, sein Haus zu verlassen. Kaum hatte ihn der Freund aus der Stadt gesehen, eilte er ihm entgegen, um sich vorzustellen. Doch der Mann aus dem Dorf tat so, als ob er ihn nicht kennen würde. Da sagte der Mann aus der Stadt schließlich: »Du hast mich doch ständig gebeten, komm mich besuchen, damit ich deine Gastfreundlichkeit gut machen kann. Du kennst mich nicht, du hast in unserem Haus gewohnt und gegessen. Ich habe Dinge für dich gekauft und dir Geld gegeben, wenn du knapp bei Kasse warst.« Doch es war, als ob er gegen die Wand redet. Sein Gegenüber stellte sich ahnungslos. So ging auch der fünfte Tag zu Ende. Wolken waren aufgezogen und es begann in Strömen zu regnen. Wenn Sie die Geschichte weiterverfolgen möchten, dann hören Sie bitte auch den nächsten Beitrag aus unserer Reihe »So wird gesagt«. Aber nun zu unserem heutigen Sprichwort, nämlich »Magyar dobore bechob bebini«. Es war einmal ein Mann, der besaß nicht viel, aber er hatte einen guten Freund. Eines Tages war er so knapp bei Kasse, dass er sich auf den Weg zu diesem Freund machte. Er hoffte, dass dieser ihm unter die Arme greifen kann. Einen ganzen Tag lang blieb er im Haus des Freundes, aber sein Freund fragte nicht ein einziges Mal danach, wie es mit seinen Finanzen steht. Da dachte der Mann bei sich: »Wie soll ich ihm klarmachen, dass ich kein Geld habe? Vielleicht geht es ihm auch nicht besser als mir. Wenn ich ihn dann um Geld bitte, kommt er in Verlegenheit.« Da fragte sein Freund: »Woran denkst du gerade? Gefällt dir mein Haus? Wird es dir langweilig, noch länger hier zu bleiben?« Der Gast sagte: »Oh nein.« Und dann fügte er hinzu: »Vielleicht wirst du selber später merken, was mir fehlt.« Sein Freund sagte: »Nun, Gott hat dem Menschen zwei Ohren gegeben, damit er hört, und eine Zunge, damit er spricht. Sag, was du möchtest, damit ich es höre.« Der Mann sagte: »Ich bringe meinen Wunsch nicht über die Lippen. Vielleicht kommst du selber drauf.« Da ahnte der Gastgeber, dass sein Freund Geld braucht. Aber er ließ sich nichts anmerken, denn seine Taschen waren ebenso leer und er konnte seinem Gast nichts geben. So unterhielten sie sich über Belangloses und dann legten sie sich schlafen. Der Mann, der nicht gewagt hatte, seinen Freund um Geld zu bitten, begegnete ihm im Traum. Er träumte, sein Freund hätte ihn gerufen und gefragt: »Du wolltest mich doch etwas fragen. Warum schämst du dich?« Da sagte er im Traum zu seinem Freund: »Warum soll ich mich nicht schämen? Es ist doch beschämend, wenn man andere um Hilfe bitten muss.« Da sagte sein Freund: »Da gibt es doch nichts zu schämen. Sag mir, wie viel du brauchst.« Der Mann: »Je mehr, desto besser.« Da sagte sein Freund: »Nein, sag mir doch genau, wie viel.« Der Mann nahm sich ein Herz und sagte: 3000 Münzen.« »Nur 3000?« fragte sein Freund. »Mehr möchtest du nicht?« »Nein, das reicht vollkommen.« Da sagte sein Freund: »Warte vor dem Haus, ich hole dir das Geld.« So wartete der Mann also vor dem Haus seines Freundes. Natürlich war aber alles nur ein Traum. Als er im Traum seinen Freund mit einem Geldbeutel in der Hand durch den Hausflur herbeikommen sah, freute er sich ungemein. Doch plötzlich schlug ein heftiger Windstoß die Tür zu und er wachte auf. Da sah der arme Kerl, dass er im Haus seines Freundes ist und im Bett liegt. Er fand es schrecklich, dass er aus diesem schönen Traum aufgewacht war. Deshalb schloss er wieder die Augen und sagte, »Beeil dich, gib mir das Geld.« Sein Freund aber war sich nun ganz sicher darüber, was seinem Gast fehlt. Daher rief er, »Aus und vorbei, gib dir keine Mühe und warte nicht auf das Geld, denn es gibt keines. Magyar, dobore bechob bebini, es sei denn, du träumst wieder davon.« Dieser Satz wurde zum Sprichwort, »Es sei denn, du träumst wieder davon.« Und man sagt es zu jemandem, der von Dingen, die schwer erreichbar sind, träumt.
Hier ist Teheran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit dem Musikstück unter dem Namen Barodar mit der Übersetzung Bruder von Muhammad Alizadeh. Viel Spaß!
تو چیا کشیدم من خوشی ولی خوشی ندیدم من تو اول مسیر خوشبختی ته دنیا رسیدم من بدون من سر چقدر گرمه که حال این روزامو میفهمه قبول دارم گناه نکردی تو کار دنیای بیرحمه کار دنیای بیرحمه زمون عمر ما رو میگیره برادر از برادرش سیره تو دیر رسیدی خیلی دیره به خاطر تو هر کاری کردم تو رفتی من چجوری برگردم خودت بیا دورت بگردم صدام کن صدای تو لالای بچگیمه صدام کن دیگه خستم از عشقای نصف نیمه نگام کن به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم نمیشه مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته میشه به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم برادرش سیره تو دیر رسیدی خیلی دیره به خاطر تو هر کاری کردم تو رفتی من چجوری برگردم خودت بیا دورت بگردم سلام کن صدای تو لالای بچگیمه صدام کن دیگه خستم از عشقای نصف نیمه نگام کن به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم نمیشه
مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه؟ مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته میشه؟ به جونت چشات دیگه جون ندارم که بگم.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag ILEP, die Softpower-Strategie im Irak. Gute Unterhaltung.
Gemäß der US-Politik soll die höhere Ausbildung in Irak unbedingt zu einem Instrument für die sogenannte Demokratisierung des politischen Systems und die Modernisierung der irakischen Gesellschaft werden. In den Augen der Amerikaner besitzen die irakischen Universitäten das Potenzial, soziale Probleme und politischen Spannungen im Land zu erzeugen. Deshalb bieten sie den Universitäten und Studenten Gelegenheiten, um als Verfechter für gesellschaftliche Veränderungen in Erscheinung zu treten. In ihren Agitationen haben sie in den Jahren nach 2003 unterstrichen, dass die Universität und Lehr- und Kulturanstalten eine wichtige Rolle für einen beständigen Frieden im Irak spielen. Zum Beispiel war der Bildungssektor der wichtigste Bereich, auf dem sich die irakische Gesellschaft wegen Budget- und Organisationsproblemen breitflächig gegenübersah. Laut Schätzungen benötigte die irakische Regierung nach der US-Offensive auf ihr Land mindestens 1,2 Milliarden Dollar für den Bildungssektor. Eine solche Summe war nicht zur Stelle und selbst auf der Konferenz für den Wiederaufbau Iraks im Oktober 2003 in Madrid wurde kein Budget für den Sektor Universitäten und Lehre vorgesehen. Im Frühling 2004 billigte der US-Kongress eine größere Summe für den Wiederaufbau Iraks. 8 Millionen Dollar wurden den Universitäten zugedacht. Aber die Anstrengungen der USA konzentrierten sich wenig auf den Ausbau von Infrastrukturen im Bildungsbereich. Vielmehr konzentrierten sie sich fast nur auf die Studenten. Die US-Agentur für internationale Entwicklung hat schon 2003 angekündigt, dass sie für die Partnerschaft zwischen amerikanischen und irakischen Instituten 22 Millionen Dollar für Stipendien an irakische Studenten vorsieht. Das wichtigste Kulturprojekt der USA im Irak geht auf das Programm YGL, Young Global Leaders, zurück. Dieses Programm, das 2004 begonnen hat, untersteht dem Weltwirtschaftsforum und wurde von Klaus Schwab in Gang gesetzt. Schwab, der einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften hat, gründete 1971 das Weltwirtschaftsforum. Zusammen mit seiner Frau rief er 1998 die Nichtregierungsorganisation zur Förderung von Sozialunternehmertum ins Leben. Diese Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, parallel zu dem Weltwirtschaftsforum Unternehmer und Kapitalinhaber in anderen Ländern zu unterstützen und eine Verbindung zwischen ihnen und den Mitgliedern des Forums herzustellen. Die Verknüpfung der Wirtschaft mit der Politik begann schon in den Gründungsjahren des Weltwirtschaftsforums. Die Mitglieder dieses Forums verwandelten sich von wirtschaftlichen zu politischen Größen. Das Weltwirtschaftsforum verfolgt eine zionistische Politik und hat verschiedene Vereinigungen und Expertennetzwerke gebildet, die ebenso diese Politik praktizieren. Eines seiner wichtigsten Netzwerke ist Young Global Leaders. Das Startbudget dieses Netzes wurde laut Weblog des Weltwirtschaftsforums mit Hilfe der Zionisten bereitgestellt. Klaus Schwab wurde nämlich von der Universität Tel Aviv, Israel, der Dan Davis Preis im Werte von 1 Million Dollar verliehen. Schwab steckte dieses Geld in die Gründung der Stiftung für Young Global Leaders, junge Weltführungskräfte. Dieses Forum wählt für 8 verschiedene geografische Regionen junge Aktivisten im Unternehmerwesen als Mitglieder aus. Es sind in Ostasien 23, Europa, Russland und Kaukasien 39, China 17 und in Lateinamerika 13 Mitglieder. In der Region Nahost und Nordafrika sind es 16 junge Führungskräfte und in Nordamerika 44, in Südasien 18 und in Afrika 17. Die anscheinend weit versprengten Aktivitäten dieser Stiftung konzentrieren sich auf folgende Aufgaben. Es sollen geeignete Lösungen für globale und regionale Konflikte und Herausforderungen gefunden werden. Es ist eine internationale Gemeinschaft begabter Kräfte der gleichen Altersgruppe zur Erreichung eines gemeinsamen Zieles statt Verfolgung getrennter Ziele aufzubauen und es soll ein besseres Verständnis von internationalen, regionalen und lokalen Fragen im Rahmen der persönlichen und kollektiven Erfahrungen der jungen Führungskräfte hergestellt werden. Schwab hat bekannt gegeben, das Ziel der Stiftung Young Global Leaders sei ein ernsthafter Einfluss auf globale Fragen und die Sicherstellung einer besseren Welt für die kommende Generation. Er fasst bei der Wahl unter den Antragstellern einer Mitgliedschaft in dieser Stiftung besondere Voraussetzungen ins Auge. Wer Mitglied in der Organisation junger Weltführer werden will, muss einen guten Ruf in seinem Land genießen, intelligent und hochbegabt auf dem Gebiet von Einkommen und Gewerbe sein, sich gegenüber der Weltgemeinschaft verpflichtet fühlen und Fragen in ihrer internationalen Dimension sehen. Außerdem muss er die Patentierung einer international wichtigen Erfindung oder Entdeckung, einen Posten auf der Ebene eines Exekutivdirektors in einem internationalen Großunternehmen oder politische Verantwortungsübernahme in seinem Arbeitszeugnis aufweisen. Wer zu den jungen internationalen Führungskräften dieser Organisation gehören will, darf höchstens 40 sein. Ein 2-köpfiger Ausschuss wählt unter den Antragstellern die Mitglieder der Young Global Leaders aus. Der Prozess für die Aufnahme dauert 6 Jahre lang und jedes Jahr findet ein Treffen in Anwesenheit der neuen Mitglieder statt, damit diese in die Programme dieses globalen Netzwerkes eingeweiht werden und ihnen auf dieser jährlichen Sitzung Aufträge für neue Zirkel überlassen werden. Eine weitere wichtige Bestimmung, die für einen Antragsteller zur Aufnahme in die Organisation junger Weltführungskräfte erfüllt werden muss, besteht darin, dass ein Name durch eine Einrichtung oder eine Behörde als Unterstützer und Befürworter und Förderer in dem System der Organisation eingetragen wurde. Die Mitglieder der Organisation der jungen Weltführungskräfte müssen auf dem Sommertreffen im Schweizer Davos ein gemeinsames Projekt zur Verwirklichung eines großen Zieles im Sinne der allgemeinnützlichen und menschenfreundlichen Zielsetzungen präsentieren. Die Organisation Young Global Leaders hat in den westasiatischen und nordafrikanischen Ländern von Anfang an ganz bestimmte Leute ausgewählt. In der Mehrheit waren es bekannte Gesichter aus der Wirtschaft oder Bürgerrechts- oder Menschenrechtsaktivisten, Rechtsanwälte und in einigen Fällen Journalisten. Die Projekte der Stiftung deuten auf ein besonderes Interesse an der Region Westasien hin. Dieser Teil des Netzwerkes Young Global Leaders wird von einer Person namens Mirek Dusek geleitet. Er arbeitet sowohl in der US-Botschaft in der Tschechischen Republik als auch in der US-Botschaft im Irak und ist verantwortlich für umfassende Projekte im Kultur- und Sozialbereich. In Bagdad hat er die Aufgabe, Beziehungen zu den irakischen Medien herzustellen. An einer Stelle in dem Papier für nationale Sicherheit der USA heißt es: Wir betonen die Fortsetzung unserer Verpflichtungen für Verbreitung der Demokratie und der Menschenrechte und den Aufbau einer neuen Koalition zur Bekämpfung von Korruption und Unterstützung der freien Gesellschaften und Regierungen. Deshalb unterstützen wir den Demokratisierungsprozess der Machtübertragung. Zugleich werden wir uns den Veränderern im 21. Jahrhundert nähern. Jungen Menschen und Unternehmern. Wir sind im Begriff, Initiativen zur Herstellung von weltweiten Beziehungen und zur Identifizierung der zukünftigen Führungskräfte in den Bereichen Regierung, Einkommen und Gewerbe und deren Verknüpfung miteinander und der Zivilgesellschaft und der benötigten Fertigkeiten für ihr Weiterkommen zu ergreifen. Wir verfolgen neue Pläne für den Austausch zwischen den jungen Amerikanern von Afrika bis nach Südostasien. Bei einer Betrachtung der veröffentlichten Dokumente und Nachrichten bezüglich des Projektes für junge zukünftige Führungskräfte stellen wir fest, dass parallel zu den Aktivitäten von Klaus Schwab auch auf der Webseite des US-Außenministeriums von einer Planung für die internationale Jugend die Rede ist. In dem Programm, welches das Amt für allgemeine Diplomatie des US-Außenministeriums für die Weltjugend vorsieht, wird unter anderem die Herstellung von weitgehenden Beziehungen zu den jungen Menschen auf der Welt und Unterstützung für die Lösung von bevorstehenden Problemen und Herausforderungen für diese Generation durch Einsatz internationaler Instrumente, Zwecksgestaltung und Aufbau der Zukunft der Welt angeführt. Die wichtigsten Zielsetzungen dieses Programmes sind: Mit Beteiligung der jungen Menschen an aufrichtigen bilateralen Gesprächen über bestimmte Netzwerke in mehr als über 90 Zirkeln. Zweitens, Stärkung der Jugend zur Bestimmung über ihr eigenes Schicksal durch Ausdehnung der wirtschaftlichen und Unternehmungschancen. Drittens, die Stimme der jungen Menschen und ihrer Bewegungen sollen den Verantwortlichen zu Gehör gebracht werden und den Problemen dieser Generation soll mehr Bedeutung verliehen werden. Übrigens ist Andy Rabins für die Angelegenheiten, welche das Projekt Weltjugend des US-Außenministeriums betrifft, zuständig. Zuvor war er der Sonderberater für die Jugend in Ost- und Nordafrika im Nahostbüro dieses Ministeriums und ebenso war er verantwortlich für Besprechungen über Angelegenheiten des zionistischen Regimes und der Palästinenser. Schwab und seine Ehefrau haben nach der Gründung von Young Global Leaders im Jahre 2011 ein weiteres Netz für die junge Generation aufgebaut, das sie Gesellschaft der Weltgestalter nannten. Die Tätigkeit dieses Netzes wird wie folgt umschrieben: Dieses internationale Netz ist ein Verbindungsglied zwischen den internen zivilen Versammlungen von jungen Menschen zur Nutzung des Potenzials elitärer Personen in diesen Gruppen für die Stärkung von Bürgerbewegungen. Die Büros dieses Netzes befinden sich in großen Weltstädten und es wurden bereits 200 Zirkel für dieses weltweite Netz gebildet. Im nächsten Teil mehr Einzelheiten über die Tätigkeiten dieser Institutionen im Irak.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen.